Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß.
Meine ersten Berührungspunkte mit dem Glauben hatte ich im Teenage-Alter. Meine Mutter hat sich damals in einer verzweifelten Situation in eine Gemeinde bzw. an Gott gewandt. Sie hat sich bekehrt, hat sich taufen lassen, mein Bruder ist dann nachgezogen und wir haben angefangen, als ganze Familie die Gottesdienste dieser Gemeinde zu besuchen. Es war schon ein Prozess, aber dort, wo es menschlich gesehen überhaupt keine Lösungen mehr gab, dort hat Veränderung stattgefunden und ich kann wirklich sagen, dass Wunder passiert sind. Doch nach recht kurzer Zeit habe ich für mich persönlich kein echtes Interesse mehr an den Gottesdiensten verspürt und schon lange keine Notwendigkeit für Glauben in meinem Leben gesehen. Gedanken wie, nur schwache oder kranke Menschen brauchen Gott, aber mir geht's ja gut, ich brauche das alles nicht, haben sich angefangen bei mir einzunisten und ich wollte eigentlich nicht wirklich was damit zu tun haben. Frisch nach meinem Studium habe ich mich mit meiner besten Freundin auf eine Auszeit in Australien gefreut, ohne zu ahnen, dass gerade dort meine ganz persönliche Geschichte mit Gott ihren Anfang findet. Very, very long story short. 2 Jahre in Australien und circa weitere 3 in Deutschland hatte Gott echt viel Geduld mit mir. In dieser Zeit wurde mein Herz schon immer weicher und ich konnte das Reden Gottes zulassen, gerade auch dann, als sich meine Freundin in Australien hat taufen lassen. Ich war mehr und mehr in christlicher Gemeinschaft und habe auch regelmäßig Gottesdienste besucht. Es war auch immer eine gewisse Anziehung da und ich meine, ich konnte auch oft für mich einen Unterschied sehen, was es heißt, wenn Menschen mit oder auch ohne Gott leben. Gleichzeitig war Gott für mich immer etwas ganz Fernes, nichts wirklich, was ich greifen konnte. Und das größte Rätsel überhaupt für mich in dieser Zeit war, was es denn heißt, eine persönliche Beziehung mit ihm zu haben. Wie soll das überhaupt funktionieren, habe ich mich gefragt und mich mit der Zeit auch schon langsam damit abgefunden, dass ich es vielleicht nie erfahren werde, weil ich diese übernatürlichen Fühler nicht habe. Bis zu einem Moment in meinem Leben, wo ich weder ein noch aus wusste und verzweifelt zu Gott rief und er mich gefühlt an der Hand durch diese Situation begleitet hat. Er ist mir begegnet, ganz nah, und ich habe verstanden, dass die geistige Welt nichts Fernes ist und dass wir einen Gott haben, der lebt.
Hi, ich bin Christina und Jesus möchte auch dir begegnen.
Meine ersten Berührungspunkte.
So ist es. Jesus möchte auch dir begegnen, auch heute Morgen. Und wir haben heute Morgen Muttertag, ein ganz besonderer Tag und für mich sehr schön, weil meine Kids dann immer so liebevoll und süß sind. Und ich habe von unten nur gehört, dass es ein bisschen stressig war. Ich war oben noch im Bett und unten war ein bisschen Stress, aber es war ganz, ganz liebevoll. Aber ich möchte auch direkt am Anfang sagen, dass Muttertag nicht für alle so easy ist. Ne? Wir haben in der Einladung geschrieben, bring deine Mutter mit, und manche vielleicht haben gedacht, so ja, würde ich gerne, aber ich habe kein gutes Verhältnis zu meiner Mutter oder meine Mutter lebt gar nicht mehr. Oder vielleicht ist es auch für dich hart, weil du vielleicht Mutter bist, aber gar kein gutes Verhältnis zu deinen Kindern hast. Oder vielleicht du auch dir Kinder wünschst und du keine Kinder bekommst. Vielleicht noch nicht mal verheiratet bist. Vielleicht ist Muttertag für dich hart. Und du sitzt hier und sagst, ich hoffe, dass Jesus mir begegnet und dass es nicht schwierig ist für dich heute. Und ich möchte einfach gerne für diese Predigt beten. Renke und ich predigen heute zusammen. Betet für uns. Wir sind ein gutes Team. Ne? Wir quatschen uns gegenseitig ein bisschen rein und genau. Komm, leg mal deine Hand auf deine Brust und ich bete einfach für uns alle. Vater, danke, dass du hier bist, dass du uns begegnen möchtest, dass du uns liebst und siehst, egal in welcher Situation wir sind, als Mann und als Frau. Und wir preisen dich, dass du uns wundervoll und einzigartig gemacht hast. Und wir danken dir, dass du uns heute Morgen begegnen willst. Und ich bete für Renke und für mich, dass wir deine Worte jetzt tragen können und dein Herz tragen können. Erfülle uns mit deiner Wahrheit und mit deiner Weisheit. Und danke, dass du zu uns sprechen möchtest. Amen. Wir möchten nämlich heute über ein Thema sprechen, was gar nicht nur mit Muttersein zu tun hat, sondern wir sprechen über das Thema, wie sieht Gott Frauen? Wie sieht Gott Frauen? Wer sind Frauen für Gott? Und was steht dazu in der Bibel? Denn wir sind immer noch in der Predigtserie. Ich habe da mal eine Frage. Und es gab zwei Fragen in dem Board, was ihr uns geschickt habt, die hatten damit sehr, sehr stark zu tun. Und die haben wir rausgefischt und diese Frage daraus gemacht, wie sieht Gott Frauen? Und zwar die erste Frage auf dem Board, da stand, warum lehren Frauen in der Kirche im Pott? Ich jetzt zum Beispiel. Und steht das nicht im Widerspruch zu zahlreichen Aussagen im Alten Testament, im Neuen Testament? Manche von euch, die länger schon Christen sind und die Bibel gut kennen, sagen, ja, das ist eine gute Frage, erklär mal, Sarah. Und manche von euch sitzen hier und denken so, was? Warum ist das überhaupt eine Frage? Heutzutage ist das schon irgendwie verrückt, teilweise in unserer Kultur jedenfalls, diese Frage zu fragen, ob Frauen predigen dürfen, ob Frauen leiten dürfen. Aber es ist tatsächlich so, es gibt Bibelstellen in der Bibel, die, da könnte man zu dieser Theologie kommen. Und ich bin auch tatsächlich in einem Umfeld aufgewachsen, in einer Familie aufgewachsen, wo das ganz stark so gelehrt und geglaubt wurde, früher, jetzt gar nicht mehr. Aber ich stehe ja auch heute hier, also habe ich eine ziemlich klare Überzeugung dazu. Aber ich finde es wichtig, dass wir darüber sprechen. Und weil die Bibel bei uns wichtig ist und zentral ist. Und wir sind eine Kirche und als Herr Tränke auch in den letzten Predigten immer wieder betont, wir predigen immer von der Bibel. Und das ist gut für euch, weil ihr habt da nicht das Evangelium von Renke oder das Evangelium von Sarah, sondern wir predigen von der Bibel. Das ist das, worauf wir stehen und das ist das, woran wir glauben. Wir glauben, dass hier Gottes Herz und Gottes Offenbarung drin steckt. Und trotzdem muss man die Bibel auch so lesen, wie sie gelesen werden möchte. Und man muss sie in dem Kontext und in dem, wo sie herkommt, verstehen und auch auf heute übertragen. Und das ist manchmal ein bisschen Arbeit und deswegen gibt es unterschiedliche Theologien und Überzeugungen. Und wir wollen uns da heute ein bisschen reinbegeben, wie Gott Frauen sieht. Genau, die zweite Frage kommt aus einer ganz anderen Richtung und das war die Frage, wie steht die Bibel oder die Kirche im Pott zu Thema Vielfalt und Gleichberechtigung im Sinne von Mann versus Frau, aber auch bezogen auf LGBTQAI. Und diese Frage wollten wir auch einfach so genauso zeigen, wie sie kam, weil auch zu diesem letzten Part der Frage kamen auch ein paar Fragen in das Board. Und wir haben uns aber in dieser Predigtserie jetzt, ich habe da meine Frage dazu entschieden, dass wir auf die Predigt in dem Gottesdienst jetzt hier nicht oder auf dieses Thema nicht so im Detail eingehen werden, weil wir glauben, dass das Thema besser aufgehoben ist im Moment in der Evening School oder auch im persönlichen Gespräch. Und wir haben auch in der Vergangenheit schon zum Beispiel Experten eingeladen wie den Martin Leupold. Ich weiß nicht, ob ihr dabei wart. Das war richtig, richtig stark. Er hat theologisch super gut erklärt, was steht eigentlich dazu in der Bibel, was ist Gottes Herz dazu. Aber es ist auch einfach ein sehr emotionales, auch politisches Thema, sehr, sehr wichtiges Thema, aber ein Thema, wo man drüber ringen muss miteinander. Und wir wollen nicht einfach von hier vorne buff machen irgendwie, sondern miteinander ins Gespräch kommen. Und dieser, zum Beispiel Martin Leupold, den werden wir auch nochmal einladen oder andere Experten zu dem Thema und wirklich rausfinden, was sagt die Bibel dazu, was ist Gottes Herz. Denn uns ist es wichtig, wir lieben Gott, wir lieben sein Wort und wir wollen ihn ehren mit allem, was wir sind und wir lieben Menschen. Und ich glaube, das ist kein Widerspruch, sondern Gott ist ein Gott, der Menschen liebt. Und wenn Gott was sagt und uns Richtlinien für unser Leben gibt, dann ist das gut für uns, immer. Und wir müssen herausfinden, wie er das meint und wie er das denkt für uns. Und ich möchte sagen, wenn hier jemand ist, oder auch online, der sich zu der LGBTQAI-Community zählt oder für den das ein Riesenthema ist. Ich möchte dich einfach einladen, auf uns zuzukommen und ich möchte dir auch sagen, dass du wirklich willkommen bist in der Kirche, so wie du bist. Wir finden es wichtig, dass du kommst und wir freuen uns, dass du da bist und wir möchten dir einfach das sagen, dass du willkommen bist. Und wir wünschen uns, dass du hier angenommen wirst und dass du Gott kennenlernst, dass du in deinem Glauben wachsen kannst. Und dass du mit uns zusammen herausfinden kannst, was ist Gottes Wille für dein Leben? Wie sieht Gott dich? Was steht in der Bibel? Dass wir gemeinsam damit reden können. Genau, das ist das, was wir sagen wollten zu dem zweiten Part. Aber der erste Part ist, wie sieht die Bibel, wie sieht die Kirche im Pott Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau? Wie sieht Gott Frauen? Renke, was sagst du denn dazu?
Wie sieht Gott Frauen? Genau. Es ist wichtig, dass wir von der Schöpfungsgeschichte herkommen und da kann man sofort, jeder Macho wird dann anfangen und sagen, genau das habe ich doch gesagt, denn am Anfang ist die Frau in der Schöpfungsgeschichte als Geschenk geschaffen und dort steht als Hilfe Und alle Männer, ja genau, genau, als Hilfe in der Küche. Ne? Das ist nicht das, was wir predigen wollen. Aber wir wollen predigen, dass sie als Antwort auf ein Bedürfnis geschaffen ist in der Schöpfungsgeschichte. Und wie du die Schöpfungsgeschichte auch immer siehst, sie ist als Geschenk geschaffen. Und sie ist am Anfang, steht in der Bibel, sie ist geschaffen wunderschön, sie ist geschaffen als gut, sie ist geschaffen als perfekt und sie ist geschaffen. Und in 1. Mose 2, Vers 18 steht, und der Herr sprach, Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir Menschen sind für Gemeinschaft geschaffen, also trifft Gott eine Entscheidung und sieht, dass der Mann alleine war und sagt, er braucht eine Ergänzung. Jetzt kannst du, steht da, er braucht, Gott entschied, er braucht eine Hilfe, es steht tatsächlich wortwörtlich da, aber du kannst es auch anders übersetzen und du kannst es auch übersetzen mit als Held in der Not. So betitelt Gott sich selber als Held in der Not und wir Männer wissen, dass wir manchmal auch diese Helden in der Not dann brauchen. Und wir sind aber geschaffen, und das ist wichtig, wir sind geschaffen zur Gemeinschaft. Und Gott wollte nicht, dass der Mensch alleine ist. Und deswegen hat der Mensch ein Gegenüber. Die Frau hat ein Gegenüber und der Mann hat ein Gegenüber. Und deswegen wurden beide geschaffen. Weiter geht es in Vers 21, da ließ der Herr Gott einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und der Herr Gott baute die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und er brachte sie zum Menschen. Er brachte sozusagen die bessere Hälfte von Gott zum Menschen. Er brachte eine Ergänzung zum Menschen. Und Gott hat von Anfang an angelegt, dass wir diese Ergänzung brauchen. Und es geht weiter in Vers 23, da sagte der Mensch, dies endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Dies soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und das Erste, was der Mann gemerkt hat, wow, genial, da ist ein Geschenk. Wir sind beschenkt worden. Ich bin beschenkt worden mit einer Frau und danach bin ich noch mit drei weiteren Frauen beschenkt worden. Das nennt sich Töchter. Ich möchte euch ermutigen, wenn du hier eine Frau bist im Raum, ich möchte dich ermutigen, du bist ein Geschenk für diese Welt. Du bist ein Geschenk. Und wir wissen alle, und da brauchen wir jetzt nicht tief eingehen, wie viel Missbrauch in dieser Welt passiert ist, wie viel auch an dieser Stelle falsche Unterdrückung passiert ist, wie viel falsches Verständnis gepredigt wurde, aber du bist ein Geschenk. Und es ist so, wir sind als Einheit geschaffen. Es steht dann weiter in Vers 24 und 25, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau einhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, sind wir heute jetzt hier nicht und das ist auch gut so. Der Mensch und seine Frau, sie schämten sich nicht. Hier wird direkt am Anfang das Ziel erklärt, sie sind eine Einheit, sie sind ein Fleisch. Und Mann und Frau gehören zusammen. Sie gehören zusammen, sie ergänzen sich gegenseitig, sie sind gegenseitig ein Geschenk. Und was wichtig ist, in 1. Mose 1, Vers 27 steht, und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Ebenbild schuf er sie. Und ich glaube, in dem Vers ist es so wichtig zu lesen, dass Mann und Frau beide Ebenbild Gottes sind. Beide widerspiegeln wir Gottes Wesen. Ich glaube auch irgendwo Gottes Aussehen. Und wir widerspiegeln beide, Mann und Frau, Gottes Wesen, Gottes Aussehen. Wir widerspiegeln ihn, wir sind sein Ebenbild. Und Gott wollte nicht etwas ganz anderes bauen. Er wollte nicht irgendwas was ganz anderes schaffen, sondern er wollte was schaffen, was ihm ähnlich ist. Und ich finde das eine riesengroße Wertschätzung. Aber wichtig ist, auch theologisch da reinzusprechen, das ist nicht nur der Mann, es ist auch genauso die Frau. Es ist also Gottes Design. Er sagte in Vers 31, und es war sehr gut. Gott sprach, es war sehr gut. Beide waren sehr gut. Es ist Gottes Design, dass wir Mann und Frau sind. Was heute manchmal schon ein politisches Statement sein kann, wenn man das sagt. Und wir wollen an der Stelle auch ganz kurz sagen, es gibt Menschen heutzutage, die entscheiden sich im Erwachsenenalter oder im Bewusstsein, dass sie auf einmal ein anderes Geschlecht sein wollen. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen. Es gibt jetzt so eine ganze Szene, die anfängt, dass Kinder vor der Pubertät Medikamente bekommen, damit es hinausgezögert wird, damit sie später oder damit sie noch das hinausgezögert sind, um zu erkennen, wer sie sind. Und ich glaube, das ist ein großer Missbrauch an der Menschheit. Damit wird Geld gemacht, das ist ungesund und aus meiner Sicht kriminell. Das ist nicht gut, dass sowas gemacht wird. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass Menschen sich entwickeln dürfen. Das ist wichtig, dass Menschen erkennen dürfen, wer sie vor Gott sind und dass nicht irgendwo eingegriffen wird. Die Einheit von Mann und Frau widerspiegelt das, was Gott für uns möchte. Er möchte Gemeinschaft, er möchte, dass wir seinen Charakter widerspiegeln. Und wir sehen quer durch die Bibel, dass Mann und Frau immer einheitlich sind. Und so sagt Christus das auch von der Gemeinde. Er vergleicht Mann und Frau mit sich und der Kirche. Und in der Einheit von Mann und Frau steckt ganz, ganz viel Schönheit und Kraft. Sarah, erzähl uns davon.
Genau. Wir glauben als Erstes, die Frau ist geschaffen als Geschenk und als Antwort. Und zweitens glaube ich, die Frau ist befähigt für Teamwork. In 1. Mose 1, Vers 28 steht, Gott segnete sie, also Gott segnete Mann und Frau, und er sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und wenn ihr das hier genau anschaut, dann sagt Gott das zu Mann und Frau. Ihr beide zusammen als Team, ihr sollt über die Erde herrschen. Ihr beide seid eingesetzt, zusammen zu leiten, zusammen Einfluss zu nehmen, zusammen über die Erde zu herrschen und euch um die Erde zu kümmern. Und ich glaube, das ist richtig, richtig wichtig zu verstehen. Hier steht nicht, ihr sollt übereinander herrschen, sondern ihr sollt für die Erde Verantwortung übernehmen. Aber dann, ihr kennt die Story, wir haben da auch in letzter Zeit öfter mal drüber gepredigt, die Sünde ist passiert, Sündenfall, und dann hat das Folgen. Und wir lesen auch, was das für Folgen hat, gerade auch für die Frau. Und Gott sprach nämlich zu der Frau in 1. Mose 3, Vers 16. Im Grunde diesen Fluch, den Gott hier ausspricht, die Folge von der Sünde. Hier steht, mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehen, doch er wird über dir herrschen. Ich glaube, dass hier an diesem Punkt durch die Sünde, die in die Welt gekommen ist, durch die Entscheidung von Mann und Frau, sich von Gott zu entfernen und eigene Wege zu gehen, dass hier ein Bruch reingekommen ist. Vorher, und das hatte Gott so eingesetzt, sollten Mann und Frau gemeinsam als Team herrschen. Und in diesem Moment, wo sie aber sagen, wir wollen eigene Wege gehen, wir wollen nicht auf Gott hören, verlieren sie denjenigen, der über ihnen herrscht. Und es entsteht so ein Herrschervakuum. Und auf einmal bricht die Beziehung zwischen Mann und Frau und auch zwischen Mensch und Mensch. Und auf einmal beginnt der eine Mensch über den anderen zu herrschen. Und ich möchte nochmal sagen, manchmal, vielleicht theologisch lesen manche das so, als wäre das Gottes Wille. Es ist nicht Gottes Wille. Das ist ein Fluch. Das ist genau das, was Gott nicht möchte. Gott sagt, das ist die Folge von eurer Sünde, das ist die Folge von einem Leben ohne Gott, dass ihr übereinander herrscht. Unterdrückung auch von dem einen Volk zum anderen Volk oder auf Menschen verschiedener Hautfarbe oder sonst was das ist. Immer dann, wenn Menschen ohne Gott, ohne den gerechten Herrscher unterwegs sind, dann passiert Unterdrückung. Und es ist schon echt heftig, dass es hier drinnen steht, dass die Frau im Grunde sich sehnen wird nach ihrem Mann, aber der Mann wird sie unterdrücken und wird über ihr herrschen. Und man kann wirklich die ganze gesamte Geschichte angucken und sieht überall Frauenunterdrückung, Frauenhass, Frauenmorde sogar. Ich habe mal so ein paar Statistiken hier mitgebracht. Und wenn wir da mal reingucken, das ist, also ich habe nur im Grunde ein bisschen geforscht. Man kann so viel mehr forschen. Es gibt zum Beispiel sogar ein Wort dafür, Misogynie heißt das, Frauenhass, wo wirklich das so tief verankert ist in ganz, ganz vielen Kulturen. Und was ich zum Beispiel rausgefunden habe, ich habe hier dieses Buch gelesen, Half the Sky, oder ich bin dabei, es zu lesen. Ein heftiges Buch, was echt das Herz wirklich berührt und wo man echt denkt, boah, was kann man tun? Und es ist zum Beispiel so, dass in Indien, sagt man, oder das steht in diesem Buch, dass nur ungefähr halb so viele Mädchen ihr fünftes Lebensjahr erreichen wie Jungs, einfach weil Eltern mit einem Mädchen nicht so schnell zum Arzt gehen, weil Mädchen keine Impfung bekommen, sondern nur die Jungs. Mit Jungs geht man viel schneller zum Arzt, aber die Mädchen sind eben nicht so viel wert. Oder auch, seht ihr hier, dass man herausgefunden hat, dass etwa 107 Millionen Frauen einfach fehlen und keiner weiß, wo sie sind. Die tauchen in keiner Statistik auf. Und es sind ungefähr heutzutage 50 Millionen Personen von moderner Sklaverei betroffen, 2/3 davon Frauen. Also nicht nur Frauen, aber auch vor allen Dingen Frauen. Und eben zum Beispiel dieses Thema, wo Frauen wirklich Gewalt erleben in ihrem Haus. Ihr könnt euch das durchlesen, es sind Zahlen, die wirklich erschrecken. Und es ist eigentlich quer durch die Geschichte so, dass immer wieder Frauen unterdrückt wurden und Frauen benachteiligt wurden. Und das nicht nur in irgendwelchen Entwicklungsländern, sondern auch wirklich hier in Deutschland. Die nächste Slide zeigt das ein bisschen mehr, dass auch in Deutschland jede dritte Frau im Grunde Opfer von körperlicher Gewalt, sexueller oder körperlicher Gewalt ist. Dass jede dritte Frau, also Sie können hier durchzählen, wie viele Frauen hier sexuelle oder körperliche Gewalt selber erlebt haben. Und 25% aller Frauen erleben körperliche oder sexuelle Gewalt in ihrer Partnerschaft. Und 2 von 3 Frauen erleben sexuelle Belästigung. Heutzutage. Das ist eine moderne Studie in Deutschland. Und ich möchte nochmal sagen, die Unterdrückung von Frauen ist nicht, das, Gott hasst das. Das berührt Gottes Herz. Es ist eine Folge von der Sünde der Menschheit. Eine Folge davon, dass Menschen sich von Gott abwenden und ein Bruch zwischen Mann und Frau reinkommt. Gott ist das zuwider und Gott quer durch die Bibel kämpft dafür, dass Frauen Rechte bekommen. Ich weiß nicht, manchmal liest man die Bibel in unserer heutigen Zeit und denkt, boah, die ist aber patriarchalisch oder patriarchalisch und ne, die Frauen, das wird aber nicht so gut dargestellt. Ich glaube, wir müssen manchmal verstehen, in welchen Kontext sie reingeschrieben ist. Der Kontext war noch viel heftiger. Im Grunde auch das Alte Testament, auch die jüdische Ordnung, die Gott im Alten Testament aufbaut, schützt eigentlich Frauen vor den Zuständen, die in dieser Zeit geherrscht haben. Und eigentlich noch krasser, wie Jesus zum Beispiel Frauen behandelt hat. Ich habe hier auch eine Slide für euch. Jesus war so krass, er hat im Grunde kann man sagen, Jesus war Feminist. Er hat Frauen einfach so mit Wertschätzung behandelt. Jesus, er hat sich Zeit für sie genommen, er hat ihnen Respekt gegeben. Sie reisten mit ihm in seinem engsten Kreis. Er schützte Frauen und er durchbrach rituelle Tabus, wie die blutflüssige Frau, die Jesus berühren durfte. Und er kümmert sich um sie und er sagt, meine Tochter. Das war absolut krass zu dieser Zeit. Ein Rabbi lässt sich berühren von einer Frau, die krank ist. Und dann dreht er sich um und spricht zu ihr und sagt, meine Tochter, das ist krass. Das war zu dieser Zeit einfach völlig nicht üblich. Und Jesus hat zum Beispiel die Frauen auch zu seinen ersten Evangelisten gemacht, die gesagt haben, Jesus ist auferstanden. Er hat sich ihnen zuerst offenbart. Es ist richtig, richtig krass, wie Jesus den Frauen erschienen ist. In Galater 3, Vers 26 lesen wir Folgendes. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Jesus hat im Grunde das, was in diesem Fluch passiert ist, im Sündenfall passiert ist, umgedreht und hat gesagt, in mir ist das überwunden und ihr seid wieder gleichgestellt. Ich bringe die Verbindung zwischen euch, die Beziehung zwischen euch wieder in Ordnung. Ich sehe euch als gleichwertig an, Mann und Frau. Ich sehe euch als gleich geliebt. Ich befreie euch beide. Ich erlöse euch beide. Es gibt keinen Unterschied in Gottes Augen zwischen Mann und Frau. Auch nicht zwischen Sklaven und Freien, zwischen irgendwelchen Völkern. Gott sieht Menschen und er hat einfach so eine große Liebe und Wertschätzung für sie. Männer und Frauen sind gleichwertig in Gottes Augen. Ich glaube, manche nehmen diese Bibelstelle und wollen sagen, ja, okay, dann sehen wir hier, es gibt gar keinen Unterschied mehr zwischen Mann und Frau, sie sind auch gleichartig und alles ist gleich und ist eigentlich egal, alle Unterschiede sind nur Soziologie oder geprägt vom Umfeld. Ich glaube nicht, dass das ist, was die Bibel sagen will. Wir sind gleichwertig und trotzdem unterschiedlich und ergänzen uns. Aber die Bibel macht so ein großes Statement dazu, dass Jesus wiederherstellen will, was Gottes Absicht immer schon war, dass Männer und Frauen befähigt sind für Teamwork. Das sehen wir auch zum Beispiel an Pfingsten. Nächste Woche ist Pfingsten Und das ist dieses Riesenfest, wo wir feiern, dass der Heilige Geist kam. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 16 steht, wo die Apostel erklären, was hier passiert an Pfingsten. Und hier steht, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über allen Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Das ist radikal gewesen, auch für die damalige Zeit, dass Gott sagt, ich gieße meinen Geist in Männer und in Frauen. Mein Geist ist hier für euch beide, sogar über Diener und Dienerinnen. Jeder, der an mich glaubt, wird in dieser jenen Zeit, über den werde ich meinen Geist ausgießen und sie werden prophetisch reden. Gott verschenkt seinen Geist großzügig und er will dich befähigen. Und ich möchte dir das sagen, auch als Frau, wenn du vielleicht auch in einem Umfeld aufgewachsen bist, wo du gefühlt weniger wert warst oder du erlebt hast, dass irgendwie du das, deine Meinung nicht so viel gezählt hast oder gerade in, vielleicht auch in religiösen Settings aufgewachsen bist, wo du das Gefühl hast, ich darf hier gar nicht leiten, ich darf nicht aufblühen. Gottes Geist will dich befähigen, prophetisch zu reden und das zu tun, was er durch dich tun möchte. Ich habe eine Liste hier zusammengestellt, was es für Frauen gibt in der Bibel. Ich werde die nicht durchgehen, das würde viel zu lange dauern. Aber lauter Frauen, die geleitet haben, die prophetisch geredet haben. Zum Beispiel Deborah, die Prophetin war, die Richterin war, die richtig krass geleitet hat zu ihrer Zeit. Wo es sogar heißt, die Starken fehlten im Land, bis du aufstandst, Deborah, eine Mutter in Israel. Was ich ein Hammer Zitat finde. Lydia zum Beispiel, die erste Gläubige überhaupt in Europa, die in ihrer Gemeinde, in ihrem Haus, es wurde eine Gemeinde gegründet. Ganz viele Frauen, die einfach befähigt worden sind vom Heiligen Geist, die Gemeinde geleitet haben, die gepredigt haben, die prophetisch gesprochen haben. Frauen, die der Heilige Geist genutzt hat. Wenn wir erkennen, dass das so die grundsätzliche Haltung der Bibel ist und die grundsätzliche Haltung von Jesus ist zu Frauen, dass Gott sie wiederherstellt, dass Gott sie erfüllt mit seinem Geist. Und wir lesen dann Stellen in der Bibel, wie zum Beispiel in 1. Timotheus 2, Vers 11, eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre oder auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Das passt irgendwie gefühlt dann gar nicht so ganz ins Bild, oder? Dass man denkt so, hä, was ist das denn jetzt hier auf einmal? Warum steht das da? Wenn das stimmt, was du sagst, Sarah, und diese ganzen Frauen da haben geprophezeit und der Heilige Geist hat sie erfüllt und sie haben geleitet, wieso steht das denn dann da? Ich glaube, dass es immer Bibelstellen gibt, die wir im Kontext der gesamten Bibel lesen müssen. Und es gibt dann einfach ganz spezielle Situationen, in die diese Stellen reingeschrieben worden sind, die man auch erforschen muss. Was war das für eine Situation damals? Und es gibt richtig viele Bücher, die das auch erforscht haben, ganz viele Theologie, die da reingeflossen ist. Und ich glaube, das wäre auch für heute Morgen zu lange, da so voll ins Detail zu gehen. Können wir auch gerne mal in der Evening School machen. Aber es ist total wichtig zu verstehen, dass diese Bibelstellen in ganz spezielle Kontexte reingeschrieben worden sind, wo das dann auf einmal Sinn machte. Und ich habe euch auch eine Slide zusammengestellt. Heute kriegt ihr lauter Slides von uns um die Ohren gehauen. Wo ihr ein paar Bücher seht oder auch eine Podcast-Folge zum Beispiel vom Podcast Wahn und Sinn, der ist richtig cool, die haben da jetzt gerade im Moment zwei Folgen rausgebracht zu diesem Thema. Aber auch diese anderen Bücher sind richtig gut für diese Sache, für die Theologie. Aber ich glaube, das ist eben das Wichtige, dass wir verstehen, dass wir sie im Kontext sehen müssen. Weil es gibt dann diese einen Stellen, die sagen, eine Frau soll nicht lehren. Und dann gibt es zum Beispiel eine andere Stelle, 1. Korinther 11, eine Frau, die im Gottesdienst öffentlich betet oder Weissagung Gottes verkündet, soll zum Beispiel ein Kopftuch tragen oder so. Also im Grunde widerspricht sich da die Bibel selbst, wo die Bibel sagt, auf der einen Seite sei sie still und soll nicht predigen, auf der anderen Seite, wenn sie predigt, soll sie ein Kopftuch tragen. Wir müssen erkennen, es gibt ganz spezielle Situationen und wir können nicht diese eine Bibelstelle nehmen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das wirklich schlimm ist und geistlicher Missbrauch, wenn man diese eine Bibelstelle nimmt und dadurch ganz vielen Frauen auf den Kopf haut und ihnen den Mund verbietet. Ich glaube, das ist geistlicher Missbrauch, der auch in unserer Geschichte passiert ist. Und ich komme aus einer Familie, wie vorhin schon gesagt, wo meine Mutter zum Beispiel immer das Gefühl hatte, dass sie eine Berufung hat und auch eine Befähigung hat, zu leiten und zu lehren. Aber sie hatte immer das Gefühl, das ist falsch und sie darf das nicht. Sie sind in der Brüdergemeinde gewesen und mein Vater ist theologisch auch sehr, sehr bewandert und die haben sich sehr stark mit diesem Thema auseinandergesetzt und haben auch selber irgendwann diese Überzeugung gewonnen, Gott will eigentlich sie befähigen und Frauen können leiten und predigen und das ist Gottes Wille. Aber es war trotzdem ganz tief in ihrem Herzen, ich darf das nicht. Bis irgendwann sie in der Seelsorge war und sie hatte ein prophetisches Bild, wo Gott selber zu ihr gesprochen hat und hat gesehen, wie mein Vater sie auf die Bühne führt und sie predigen sollte. Und sie hat sich dahingestellt und hatte totale Angst. Hatte Angst, dass das verkehrt. Sie darf das nicht machen. Und dann hat die Seelsorgerin meine Mutter gefragt und gefragt, wo ist Jesus jetzt gerade? Frag Jesus, wo er ist. Und dann hat meine Mutter das gebetet, Jesus, wo bist du gerade in diesem Bild? Und dann hat meine Mutter gesehen, wie Jesus hinter ihr stand. Und sie hat angefangen zu predigen und Jesus wurde riesengroß und meine Mutter ist einfach in ihm verschwunden. Am Ende stand dann da Jesus. Und ganz ehrlich, ich finde das so berührend, weil wenn wir unsere Berufung leben und befähigt sind vom Heiligen Geist, geht es nicht um uns, es geht darum, Gott die Ehre zu geben. Und wenn wir das nicht tun, bekommt Jesus nicht die Ehre, die er verdient. Und ich bin so dankbar, dass meine Eltern sich da durchgebohrt haben durch dieses ganze Thema und zu einer Freiheit gekommen sind, weil in dieser Freiheit stehe ich. Ich denke da ganz oft drüber nach, wenn ich mich hier vorne hinstelle und predige. Ich stehe hier, Jesus steht hinter mir, er wird riesengroß und es geht nur noch um ihn. Und ich liebe das. Wir sind als Frauen befähigt zum Teamwork mit den Männern.
Und wenn wir dran glauben würden, was manche sagen, dass die Frau den Mund verboten bekommt, nicht zu teachen, dann hätten wir gerade ein exzellentes Teaching verpasst. Und unsere Kirche wäre nicht da, wo sie ist. Ja, jetzt kommen aber manche an und sagen, ja, die ein bisschen mehr die Bibel kennen, aber was ist denn mit Epheser 5? Epheser 5 heißt es doch, dass wir uns, dass die Frau sich unterordnen soll. Und dass der Mann der Chef ist und die Frau hat einfach zu gehorchen und was auch immer. Und ich möchte mit dem letzten Punkt, wir sind berufen füreinander, da mal ganz kurz reingehen. Epheser 5, Vers 21, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Damit fängt das an. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Also gegenseitig unterordnen. Das ist das Bild, nicht übereinander herrschen, sondern unter den anderen gehen. Nicht über den gehen, sondern dem anderen dienen. Das ist für mich das beste Wort, dem anderen zu dienen, gegenseitig sich zu dienen. Und dann wird Paulus ein bisschen spezifischer und richtet sich zuerst an die Frau. Und dann kommt der Vers, der so oft benutzt wird, genau in diese Richtung, die dann aus meiner Sicht nicht theologisch astrein ist. Vers 22, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so soll die Frauen ihren Männern sich in allem unterordnen. Was Paulus hier sagt, ist völlig normal für die Menschen damals. Es ist völlig, er sagt jetzt hier nichts Neues. Aber jetzt kommt es, was er jetzt sagt, ist revolutionär. Und gibt das Ganze dem ganzen anderen ein Bild. Im Prinzip mit diesem Vers holt er sie ab in ihrem Kontext, ballert ihnen jetzt aber was um die Ohren, was in diesem Kontext überhaupt nicht normal war. Vers 25, und das ist das, was die meisten lesen nur bis Vers 24 und sagen, so ist es. Aber Vers 25, und ihr Männer liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Und später sagt er noch in Vers 33, jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt und die Frau soll ihren Mann mit Ehrerbietung begegnen. Liebe Männer, Paulus vergleicht hier die Liebe zur Frau, wie Christus sein ganzes Leben geopfert hat für uns. Und das ist mal eine Ansage. Hier kommen wir in einen Part rein, wo Unterdrückung, Herrschen übereinander, wie die ersten Verse ausgelegt werden, keinen Platz überhaupt haben. Weil die größte Liebe ist da, wo ich mein Leben hingebe für jemand anders. Und wir Männer haben den Auftrag, unser Leben hinzugeben für unsere Frauen. Das heißt, dass ich nicht hingehe und sage, ja, ich weiß es ja genau besser, Sarah, genau so musst du leben, so muss es passieren und am Montag gibt es Salat und am Dienstag gibt es Pommes mit Currywurst. Sondern es ist, dass wir uns einander unterordnen und einander hochheben. Aber er benutzt einfach verschiedene Bilder und Terminologien hier. Aber wir Männer können wissen, unser Bild, sein Leben hinzugeben, hat einen höheren Anspruch, als zu sagen, mein Mann ist das Haupt. Und letztendlich geht es darum, dass wir ein Teamwork sind. Dass wir uns gegenseitig lieben. Dass wir gegenseitig verstehen, wie der andere ist. Nach jetzt, wie viel lange sind wir verheiratet? 16 Jahre?
Ich weiß nicht. Ungefähr. 15,
16. 15, 16. So gut ist unsere Ehe, dass wir das genau wissen. Nach 16 Jahren versteht man immer wieder mehr, was eigentlich die Frau braucht. Ich weiß immer mehr, was Sarah braucht, wo drin sie sich wertgeschätzt fühlt und sie vielleicht auch bei mir. Aber es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig lieben und dass wir uns gegenseitig hochheben. Und in vielen Ehevorbesprechungen sage ich das oft zu diesem Punkt. Das ist so, als wenn du eigentlich in jedem Fall deines Lebens immer versuchst zu sagen, was wäre jetzt nicht das, was ich brauche, sondern das, was Sarah braucht. Was ist das, wie ich sie verstehen kann? Kenne ich sie wirklich? Kenne ich wirklich ihre Bedürfnisse? Höre ich ihr wirklich zu? Verstehe ich wirklich, was sie braucht? Und diene ihr selber in Liebe. Denn Christus hat das für uns getan und er hat so sein Leben für uns hingegeben. Nicht unterordnen im Sinne von herrschen, sondern unterordnen im Sinne von, wir kommen hinter den anderen, wollen ihm zum Aufblühen bringen. Ich möchte ein Ehemann sein, der meine Frau zum Aufblühen bringt. Ich möchte dafür sorgen, dass sie in ihrem Leben, in ihre Berufung hineinkommt und genauso umgekehrt.
Genau, und das Umgekehrte ist auch, glaube ich, genauso wichtig, weil ich möchte auch uns Frauen nochmal sagen, die Bibel hebt nicht auf und sagt, okay, jetzt braucht ihr euch nicht mehr unterordnen. Ihr seid jetzt die Stärkere, nicht? Ich drehe das um. Die Bibel dreht das nicht um. Die Bibel, das, was Jesus getan hat, stellt uns auf eine Stufe. Aber mein Job ist es auch nicht zu sagen, so Renke, jetzt wurden wir ewig lang unterdrückt, jetzt bin ich mal dran. Ne? Ich glaube, manchmal haben wir Frauen, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch pauschalisierend, aber wir haben manchmal so ein bisschen mütterliche Sachen und tun dann, auf einmal wird der Mann so ein bisschen zu unserem vierten Kind.
Auch manchmal auch ganz nett.
Aber ich glaube, wir Frauen müssen uns trotzdem immer noch mal dran erinnern. Es ist wichtig auch, dass wir den Mann hochheben, dass wir ihm Respekt erweisen, dass wir ihm Ehrfurcht erweisen, dass wir ihn dass wir ihn hochheben. Und ich glaube, das ist wichtig, auch manchmal zu hinterfragen, auch jetzt in diesem Moment vielleicht. Wie siehst du die Männer in deinem Leben als Frau? Denkst du in deinem Kopf die ganze Zeit drüber nach, was dieser Mann falsch macht, wie er mal jetzt anders machen müsste, wo er seine Socken hinschmeißen müsste, was dies, und du bist die ganze Zeit nur... Da gibt es tolle Bibelstellen, wie eine nörgelnde Frau zu beschreiben ist.
Wie ein Loch, also es ist schlimmer, eine nörgelnde Frau zu Hause zu haben, als ein Loch im Dach. Und Loch im Dach ist richtig ätzend.
Die Sprüche sind voll von so Sachen. Und ich glaube, wir als Frauen müssen das wirklich manchmal trainieren. In unserem Kopf, Männer hochzuhalten, zu ehren, zu sagen, okay, auf Englisch heißt dieses Wort Unterordnung, Submission. Und ich finde das eigentlich ein total schönes Wortspiel, weil Mission ist etwas, was wir zusammen haben. Wir haben eine gemeinsame Mission. Wir haben einen gemeinsamen Auftrag, Eltern zu sein, ein Paar zu sein. Auch in dieser Kirche haben wir eine gemeinsame Mission. Und mein Job ist es, unter unsere gemeinsame Mission zu gehen, dass diese Mission erfüllt wird. Und zu sagen, Submission, ich gehe da drunter. Uns hat mal jemand weiß nicht, war das Ehecoaching, keine Ahnung, aber dieses Bild kommt immer mal wieder bei uns. Wir beide sind auf einem Motorrad zusammen und wir müssen uns reinlehnen in die Kurven, die wir fahren. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir die ganze Zeit, nein, du musst hier. Und ich muss sagen, mir fällt das nicht immer so leicht. Sag ich ehrlich. Und der Renke, jetzt mach doch einfach mal mit. Ich glaube, es ist wichtig, auch als Frauen, dass wir sagen, okay, ich heb bewusst meinen Mann hoch oder die Männer in meinem Leben hoch. Und es geht ja gar nicht nur um Ehe jetzt hier, es geht um Frauen und Männer. Und deswegen wollen wir vielleicht jetzt am Schluss von dieser Predigt einfach beten für euch. Für dich als Frau bete ich gerne einfach mal. Da, wo du das Gefühl hast, du brauchst diese Ermutigung, diesen Zuspruch von Gott. Du bist seine Antwort, du bist sein Geschenk, du bist befähigt. Und ich möchte dich einfach einladen, das für dich in Anspruch zu nehmen. Vielleicht lass uns mal gemeinsam aufstehen heute. Und ich möchte dafür beten, dass der Heilige Geist dich heute Morgen erfüllt und dir ein neues Bild davon gibt, wie du als Frau leiten und aufblühen kannst. Und auch, dass Lügen in deinem Leben und die über dir ausgesprochen worden sind, dass die einfach gebrochen werden heute. Und deswegen, wenn du das bist, vielleicht, keine Ahnung, leg deine Hand auf deine Brust, mach deine Hände auf, irgendwas, streck dich aus. Und ich bete jetzt dafür, Heiliger Geist, für deine Töchter, die heute Morgen hier sind, die dich ehren wollen, aber die auch manchmal unsicher sind und irgendwie auch eine Erlaubnis brauchen. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du deine Erlaubnis in sie hineingießt, dass du jetzt ganz tief in ihr Herz sprichst, dass du es bist, der sie befähigt hat, dass die Gaben, die in ihnen sind, von dir kommen. Und Jesus, ich bete, dass das wahr wird in ihrem Leben, da wo sie anfangen, das zu leben, was auf ihrem Leben ist, dass du groß gemacht wirst, dass du strahlst in ihrem Leben. Und ich bete für neuen Mut, für Wahrheit, die unsere Herzen erfüllt. Ich bete gegen jede Angst und jede Lüge, die ausgesprochen worden ist, dass sie heute Morgen einfach so kraftlos zu Boden fällt und neue Frische, neuer frischer Wind diese Frauenherzen erfüllt.
Ich möchte für uns Männer beten, dass wir einen Blick bekommen, wie Christus seine Gemeinde sieht, wie er uns Menschen sieht, in einer ganz großen Liebe und sagt, ich gebe mein letztes Hemd, ich gebe sogar mein Leben. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns diesen Blick gibst, aber nicht nur diesen Blick gibst, sondern auch den Mut gibst, dass wir unsere Frauen so sehen, wie du sie siehst, aber sie auch so behandeln. Und gib uns deinen Blick und deinen Willen, dass wir unsere Frauen so lieben, wie du uns geliebt hast oder uns liebst und die Gemeinde liebst. Ich möchte dich bitten, dass wir diese Frauen hochheben, dass wir sie ehren. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Männern auch zeigst, was für Berufungen wir haben da drin. Dass du uns zeigst, was du in uns hineingelegt hast, wer wir sind. Nicht das vierte Kind in der Familie, sondern Männer Gottes, die Verantwortung übernehmen für ihre Frauen, Verantwortung übernehmen für ihre Familien, Verantwortung übernehmen in unserer Gesellschaft. Und ich möchte bitten, dass du uns Männer segnest, dass du ausgießt über uns, was du in uns siehst. Amen. Amen. Vielleicht ist diese Predigt für dich herausfordernd gewesen. Das sollte sie auch und das darf sie auch. Für uns auch neu, so ein bisschen zusammen zu predigen. Auch wenn wir das schon mal miteinander gemacht haben, dass wir schon mal gepredigt haben und Dinge ausgelegt haben. Aber manchmal braucht es das, dass es so ein Teaching-Moment gibt und dass es sowas gibt, wo man vielleicht auch ein bisschen unangenehme Themen anstößt. Wir wollen in jedem Fall mit dir ins Gespräch kommen. Und was uns unterm Strich immer am wichtigsten ist, dass wir uns in der Nähe von Jesus aufhalten. Dass wir uns nicht in der Nähe von ganz genialen Büchern, aber dass wir nicht nur in Büchern uns aufhalten von Theorien und Theologien, sondern dass am Ende wir uns immer vor dem Kreuz treffen und sagen, da wo Christus ist und seine Liebe ist, wollen wir uns begegnen und uns prägen lassen und formen lassen, auch in unserer Theologie und auch in dem Miteinander. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich habe total die Sehnsucht, mich bei Christus wiederzufinden. Du merkst, diese Liebe von Gott, die durch Christus zu uns gekommen ist, dadurch, dass er sein Leben gegeben hat, dadurch, dass er unsere Schuld bezahlt hat, dadurch, dass er uns in ein neues Leben hineingeführt hat, sehnst du dich gerade so stark nach. Und ich möchte euch einladen, dass wir zusammen beten, lass uns die Augen schließen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, du möchtest heute Morgen eine Entscheidung fällen, mit Christus zu leben. Vielleicht hast du das vor einiger Zeit schon mal entschieden. Vielleicht ist es wieder verloren gegangen und verschütt gegangen. Vielleicht hast du es noch nie für dich entschieden, mit Christus zu leben. Aber Christus ist da, er ist hier in diesem Raum, er ist mit seiner Liebe hier, er ist mit seiner ganzen Aufmerksamkeit hier. Und er möchte dir begegnen in deinem Leben, egal woher du kommst, aus welcher Prägung du kommst, wie du dich fühlst, wie viel Missbrauch und Verletzung du erlebt hast, egal wo du herkommst, möchte er dir begegnen. Und wenn du heute Morgen entscheiden möchtest, mit diesem Christus erneut zu leben und das erste Mal diese Entscheidung zu fällen, dann lade ich dich ein, kurz deinen Arm zu heben, während wir alle die Augen geschlossen haben. Ich möchte gerne für dich beten, ich möchte gerne dich segnen. Auch online kannst du einfach deine Hand öffnen oder deinen Arm heben und ich möchte gerne uns segnen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen hier sein können, um dir zu begegnen. Und ich möchte dich bitten, dass du allen begegnest, die jetzt gerade sich ausstrecken nach dir, die eine Sehnsucht nach dir haben. Und ich möchte dich bitten, dass sie dich kennenlernen. Und dass sie diesen Schritt in deine Richtung, dass sie merken, was für ein neues Leben du für sie vorhast. Und danke, dass du ihr Leben ganz neu gestalten möchtest. Danke, dass wir wirklich davon sprechen können, dass wir eine neue Natur sind in dir. Ein neuer Geist, dass wir einen neuen Geist bekommen. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Menschen erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass sie das neue Leben entdecken können. Amen. Amen. Wir wollen Gott nochmal die Ehre geben zum Schluss und dann erleben wir gleich noch einen schönen Moment.
Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info@kirchenpott.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpott.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche. Thank you.